Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Eines der bekanntesten Zitate der Fußballgeschichte stammt von Gary Lineker. Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Spieler jagen den Ball hinterher und am Ende gewinnen die Deutschen. Auf die Bundesliga bezogen könnte man sagen, Bundesliga ist, 18 Teams bestreiten 34 Spiele und am Ende sind die Bayern Meister. So scheint es auch in dieser Saison zu sein. Das sind unsere Themen. Wo sind die Bayernjäger? Edin Terzic und der BVB müssen erstmal die Champions League Quali sichern. Nagelsmann und RB bleiben halbwegs dran, aber Leverkusen und Peter Boss fallen zurück. Weiter, immer weiter. Das Lebensmotto von Oliver Kahn. So war er als Titan im Tor, erfolgsbesessen, und so denkt er jetzt auch in der Chefetage. Und die neue Hertha mit Pal Dardai ist ein Ur-Herthaner zurück. Arne Friedrich ist Nachfolger von Michael Preetz. Und nach gut 20 Jahren bei Sky ist er jetzt Vorstandschef der Berliner, Carsten Schmidt. Also ein bunter Strauß an thematischen Möglichkeiten. Und wir werden uns dem Ganzen in aller Ruhe widmen. Und zwar in dieser sehr prominent besetzten Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus hat zu einem der Bayernjäger zu Borussia Dortmund gesagt, die Borussia holt viel zu selten alles aus sich heraus. Guten Morgen, Lothar. Carsten Schmidt holte damals Lothar Matthäus, nicht nur ihn, aber ihn auch zu Sky. Er fand auch dieses Format Sky 90 und will jetzt Hertha BSC in eine erfolgreiche Zukunft führen. Herzlich willkommen bei uns zu Gast, Carsten, und Oliver Kahn, Champions League-Sieger, achtmal deutscher Meister. Der Druck hat ihn zur Höchstleistung getrieben und jetzt ist er der designierte Vorstandschef beim FC Bayern München. Carsten, aktuell erreicht uns die Meldung, dass Hertha, der Kicker hat es als erster gemeldet, interessiert sei an Semih Khedira. Wie ist der Stand der Dinge? Ist das schon fix?
Ja, wir sind in Gesprächen mit Sami. Ich hatte auch ein langes Telefonat vor kurzem mit ihm und ich halte ihn für einen großartigen Leader. Einen sehr erfolgreichen Fußballer, der große Vereine durchlaufen hat, viel Erfahrung da gesammelt hat, jetzt längere Zeit keine Wettkampfpraxis hatte, sodass noch viele Fragen zu klären sind. Aber wir beschäftigen uns mit ihm.
Und das wird vermutlich auch klappen, weil ihr einfach auch diesem Kader Erfahrung noch zuführen wollt.
Das Letztere ist eine der Beweggründe. Das Erste, was du gesagt hast, darüber kann man keine Prognosen abgeben. Wir sind mit vielen Fragen noch konfrontiert, aber wir verstehen unser Zeitmanagement und wir wissen, wann Schluss sein muss, nämlich am Montag um 18 Uhr.
Genau, beim Deadline Day werden wir natürlich darüber berichten. Lothar, würde das Sinn machen aus Sicht von Hertha BSC?
Wenn der Gesundheitscheck positiv verläuft, dann auf jeden Fall. Carsten hat es gerade gesagt, sie haben eine sehr junge Mannschaft, gestern, glaube ich, die jüngste seit vielen, vielen Jahren auf dem Platz gestanden. Und natürlich, Khedira hat Erfahrung, hat auch die Leidenschaft, will natürlich auch zeigen, den Italienern, wo er nicht mehr zum Zug gekommen ist, hey, ihr habt einen Fehler gemacht, ihr habt eine gute Mentalität auf dieser Position, hatte Einfluss auf die Mannschaft und war eigentlich ja schon in den vergangenen Jahren einer, der immer vorangegangen ist. Aber natürlich, man muss ihn checken. Man weiß, dass er doch häufig jetzt mal verletzt war in den letzten Jahren. Und die fehlende Spielpraxis wird wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, bis er wieder den Rhythmus findet. Aber wenn er einigermaßen an die Leistungen anknüpfen kann, die er gebracht hat, dann ist er ganz sicher eine Verstärkung für Hertha BSC.
Wir wollen in diesen ersten Minuten darüber sprechen, warum es nicht wirklich einen echten Titelkampf im Moment zu geben scheint. Wir haben gefragt, Lothar, wo sind die Bayernjäger? Man könnte auch fragen, warum sind die Bayernjäger nicht so richtig und so wirklich auf der Jagd?
Weil sie einfach Schwierigkeiten haben, aber das hängt auch mit der Situation zusammen. Die Spieler sind jetzt langsam auch ein bisschen müde im Kopf. Und wir haben die Bayern-DNA in den letzten Monaten eigentlich immer wieder mal so gelobt. Ja, die Bayern sind einfach hungrig, hungrig, hungrig. Die Dortmunder, die spielen mal schön und dann spielen sie mal wieder schlecht und dann lassen sie viele Punkte liegen. Leipzig hat auch so eine Situation, auch eine lange Saison gehabt, 1920 mit dem Champions League Halbfinale. Neu für sie, auch da sehr viele Spieler, die diesen Rhythmus noch nicht kannten. Und da hat Bayern eben einen gewissen Vorsprung. Und die sind stabiler, haben auch ihre Schwächenphasen gehabt, aber sie haben es überstanden. Und die anderen, wenn man jetzt zum Beispiel Leverkusen sieht, aus 8 Spielen 4 Punkte geholt. Bis vor Weihnachten, bis sie gegen Bayern in der 93. Minute verloren haben, waren sie top. Kein Spiel verloren gehabt und es hat dann einen Knack gegeben. Das merkt man, dass dann auch einige Ja, Leaders in der Mannschaft bei Leverkusen oder bei Leipzig fehlen, in schwierigen Momenten das Heft in die Hand zu nehmen.
Hier sitzen vier Männer in den besten Jahren. Ich bin 54, Oliver. Werden wir alle noch in unserem Leben einen anderen deutschen Meister als den FC Bayern München erleben?
Ja, das wird man sehen. Das ist natürlich etwas, womit wir uns nicht beschäftigen, auch die Spieler nicht. Und wir haben einfach beim FC Bayern München, das darf man auch nicht vergessen, eine Generation auch um Manuel Neuer herum, um Thomas Müller herum, die scheinbar nie zufrieden ist, sondern die sich immer wieder auch selbst toppen möchte.
Sind die noch verrückter als Sie?
Möglicherweise, ja, die immer auch noch eins draufsetzen wollen, den nächsten Titel holen wollen. Also das geht ganz bestimmt nicht von alleine und achtmal deutscher Meister in Folge zu werden. Dafür braucht man natürlich schon eine ganz spezielle Mannschaft, man braucht eine ganz spezielle Mentalität. Aber ich glaube, der Club hat auch im letzten Jahrzehnt Stück für Stück seine eigene Identität weiterentwickelt, seine eigene, man spricht ja immer auch von Fußballphilosophie. Das heißt, wir wissen heute eben auch ganz genau, welche Spieler wir auf welchen Positionen wollen und vor allem, welche Mentalität diese Spieler auch haben müssen. Und das ist nicht ganz so einfach. Gerade neue Spieler, die zu uns kommen, müssen das auch lernen. Auch ich, als ich vor 100 Jahren zum FC Bayern gekommen bin. Auch ich musste erst diese Mentalität in mich aufsaugen und sie, ja, man kann sagen, erlernen.
Ja, er hat sie aber sehr schnell gelernt und hat sehr viel beigetragen,
dass ich
ein paar Mal deutscher Meister werden durfte. Wir hatten ja auch 5, 6 Jahre zusammen und mit Olli ab und zu war nicht gut Kirschen essen. Ja, da mit seinem Ehrgeiz natürlich. Er hat es natürlich auch gezeigt. Ehrgeizig waren wir ja auch, aber trotzdem, er hat es dann auch nach außen gezeigt, demonstriert. Und das war schon eine Stärke von Oliver Kahn, weil dadurch hat er sich ja auch unter Druck gesetzt, selbst unter Druck gesetzt, aber er hat den Druck standgehalten und hat natürlich dann Weltklasse-Leistungen gebracht.
War er der Ehrgeizigste von allen Ehrgeizigen beim FC Bayern, die Sie erlebt haben?
Was er nach außen transportiert hat, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie es da, weil es dann innen aussieht, ist es ein bisschen Show, aber bei ihm war es keine Show. Bei ihm war es einfach so, dass er im Endeffekt auch im Training, ähnlich wie ich, nie verlieren konnte.
Joshua Kimmich ist noch ehrgeiziger, glaube ich.
Ja? Woran machen Sie das fest?
Wenn man den so beobachtet im Training, und er hat ja auch was Interessantes gesagt, als wir die Champions League gewonnen haben, jetzt leider ja ohne Zuschauer. Das Erste, was er gesagt hat, war, ja, und jetzt müssen wir die Champions League auch mit Zuschauer gewinnen. Ja, und das sagt ja schon einiges über diesen Charakter aus. Aber genau das sind eben die Spieler, die ein Club braucht.
Ja, das ist ein großgedachter Ansatz. Und das fehlt gefühlt den anderen etwas, auch wenn sie natürlich zum Teil sehr, sehr gute Leistungen bringen. Aber würden Sie sich, Carsten, auch wünschen, dass die Konkurrenz da vielleicht noch ehrgeiziger ist, diesen letzten Schritt zu gehen und die Bayern in eine Saison, wo sie in der Hinserie nicht so dominant aufgetreten sind wie sonst, zu gefährden?
Also ich wünsche erstmal allen natürlich immer alles Gute, bis auf die Spiele gegen uns. Und ich kann nicht erkennen, dass die anderen sich nicht anstrengen und alles dafür tun. Aber zu Oliver Kahn nochmal, ja. Es geht ja auch um Momente, die dann Persönlichkeiten prägen und auch diesen Spirit der Bayern erlebbar machen. Ich erinnere mich dann an das Spiel in Hamburg damals, wo Patrick Andersson in der letzten Minute, ich glaube, Oliver wollte selber schießen, sagte mir Stefan Effenberg, und er musste ihn weghalten. Ja, und dann die Eckfahne und weitermachen, Ottmar Hitzfeld ins Ohr gebrüllt hat nach dem Abpfiff. Das sind die Momente, die prägen Generationen von Leadern. Und solche Momente sehe ich bei anderen Mannschaften natürlich zu wenig. Und die werden geprägt. Und das wird sich dann eben in der Club-DNA auch wiederfinden. Deswegen, ich glaube, der FC Bayern hat einen unglaublichen Fundus an Erfolg und an Optimismus und auch Confidence. Da könnten die anderen, glaube ich, in den letzten Jahren nicht viel dazu reinliefern in ihre Gefühlswelt.
Würde es den Bayern gut tun, Lothar, wenn sie durch die Konkurrenz noch mehr unter Druck gesetzt würden? Würde sie das dann auch bezogen auf das internationale Level zu noch besseren Leistungen antreiben, wenn es überhaupt möglich ist?
Viel mehr geht ja nicht mehr. Ja. Man hat es im letzten Jahr gesehen, trotzdem, dass wir ja auch irgendwie einsam ihre Kreise gezogen haben, weniger bis Weihnachten, aber dann in der Rückrunde, wie dann Hansi Flick diese Serie mit dieser Mannschaft gestartet hat, und nicht nur die Serie, sondern wie sie aufgetreten sind, so dominant, aggressiv, leidenschaftlich, also alles, was eigentlich ein Trainer oder jemand, der die Verantwortung bei Bayern München hat, von seiner Mannschaft sehen will. Und ja, sie treiben sich selbst da hoch. Sie sind froh, wenn sie auch mit 10 Punkten Vorsprung morgen dann in der Bundesliga stehen. Aber trotzdem wissen sie auch international, dass sie dann wieder voll fokussiert sein müssen, um eben die Spiele gegen Juventus, Real Madrid, Barcelona oder Manchester zu gewinnen. Und das können sie auch. Und nicht nur die Erfolge, wie Carsten gesagt hat, sondern auch die Niederlagen, die wir erlebt haben. Und es waren ja auch die eine oder andere dabei. Hat ja den FC Bayern auch stärker gemacht. Die Spieler, Oliver war in beiden Endspielen dabei, 99. Diese Niederlage, wirklich für mich eine der schlimmsten Momente meiner Karriere. Aber zwei Jahre später hat diese Niederlage vielleicht dazu beigetragen, dass man gegen Valencia in Mailand dann die Champions League gewonnen hat.
Eine Frage noch mal jetzt bezogen auf das Hier und Jetzt. Ist es den Bayern recht, dass es so läuft? Oder machen Sie sich auch manchmal Gedanken darüber, wie man den Wettbewerb Bundesliga oder wie man zu mehr Spannung wieder beitragen könnte?
Absolut. Natürlich sind wir an Spannung interessiert. Und ich meine, es ist ja auch die Essenz des Fußballs. Lothar hat es ja gerade auch angesprochen, jetzt aus der Vergangenheit, wenn man Momente im Kopf hat, wo dann in der letzten Sekunde, in der 90. Minute oder sogar in der 94. Minute Meisterschaften entschieden werden. Das ist ja im Grunde das, was der Zuschauer sehen möchte. Nur wir müssen uns natürlich ausrichten, auch auf Europa. Natürlich haben wir auch Konkurrenzen der Fußball-Bundesliga, aber eben, wenn man im Konzert in Europa immer top sein möchte, ganz, ganz vorne mitspielen möchte, dann bedeutet es, dass man dafür auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen schaffen muss, um eben immer wieder auch die besten Spieler, deutsche Nationalspieler oder eben auch der ein oder andere internationale Topstar eben nach München zu holen. Das heißt, wir sind natürlich auch daran interessiert, dass die Fußball-Bundesliga spannend ist.
Nur was heißt das konkret? Modus zum Beispiel?
Ja, wir dürfen uns ja nicht immer nur beklagen. Oh, ist alles so langweilig und die Bayern werden ja sowieso wieder deutscher Meister. Vielleicht müsste man einfach dann eben auch mal über Dinge nachdenken.
Über welche?
Nehmen wir beispielsweise 50+1. Ja, nicht, dass ich jetzt ein großer Verfechter der Abschaffung von 50+1 bin. Nur, Sie haben mich ja jetzt gefragt, wie kann man eine Liga spannend machen oder müsste man mal über ein verändertes Format in der Fußball-Bundesliga nachdenken. Ob das dann den Unterschied tatsächlich verändert, weiß ich auch nicht. Aber es gibt sicherlich Ansatzpunkte. Und wenn wir über dieses Thema reden, dann dürfen wir nicht immer sagen, oh, alles tabu. Da müssen wir uns eben auch mal wirklich fundiert über diese Möglichkeiten in der Zukunft auch unterhalten. Wir sehen das Phänomen ja nicht nur in der Fußball-Bundesliga. Wir sehen dieses Phänomen ja in Frankreich mit Paris Saint-Germain. Wir haben es jetzt in Italien gesehen. Ich glaube, 8 oder 9 Mal ist Juventus Turin Meister geworden. Es nützt nichts, es immer nur zu beklagen, sondern dann müssen wir eben auch mal Lösungen finden und Lösungen anstreben.
Absolut richtig. Und ich finde, dass die Deutsche Fußballliga auch sich diesen Themen stellt. Ich hatte das Vergnügen und die Ehre, in der DFL Taskforce jetzt mitwirken zu dürfen. Und ich kann schon sagen, dass die Diskussionen dort wirklich sehr ernsthaft und sehr offen von verschiedensten Parteien, die am Fußball beteiligt sind, geführt wurden. Die Ergebnisse werden ja jetzt zeitnah vorgestellt. Und ich spüre schon, dass da der Geist ist, dass man sich mit auch Veränderungen in die Zukunft bewegen möchte. Ich will jetzt gar nicht zum Thema 50+1 oder zum Thema Wettbewerbsformat hier eine stille Zustimmung geben. Das ist es nicht gemeint. Aber der Fußball hat begriffen, dass er so, wie er heute erfolgreich ist und in der Vergangenheit war, sicherlich nicht unverändert in der Zukunft auf Erfolg setzen kann. Es müssen Reformen in manchen Bereichen her und ich bin da sehr optimistisch, dass es dem Fußball auch gelingen wird, weil er bereit ist.
Gut, also die Bayern sind im Moment sehr, sehr erfolgreich. Wir werden das Thema Bayern München nachher ausführlich besprechen. Jetzt auch aber natürlich das Thema Hertha BSC. Wird es, Lothar, für die Berliner eine Saison, die ausschließlich vom Abstiegskampf bestimmt sein wird?
Ja, von der Qualität dürfte die Mannschaft da hinten eigentlich gar nicht stehen. Aber da sieht man, dass eine Mannschaft sich auch erst finden muss. Und es war sehr viel Unruhe in den letzten Jahren bei Hertha BSC und auch bei anderen Vereinen in der Bundesliga. Und wo die Unruhe am größten ist, stimmen meistens dann auch die Ergebnisse nicht. Wir schauen in den Ruhrpott nach Dortmund, höhere Erwartungen, Schalke sowieso, auch Köln unzufrieden. Und da wird halt diskutiert. Auch viele, nicht nur Spieler, sondern vor allem auch Trainer, immer wieder gewechselt. Wie soll sich ein Spieler, wenn jede 3 Monate ein neuer Trainer kommt mit einem neuen System, mit neuen Ideen, wie sollen die Spieler irgendwo mal zur Einheit werden, ja? Und das ist halt das Schwierige. Das war das Schwierige auch bei Hertha. Und ich glaube, dass man auch schon gestern gemerkt hat, dass da wieder ein Schritt nach vorne ist, trotz dieser Niederlage. Man hat gut gespielt in Frankfurt, war aber im Endeffekt auch wieder mit leeren Händen dagestanden, weil sich die Mannschaft vielleicht in entscheidenden Momenten noch nicht so gefunden hat oder noch nicht so stabil ist, wie eine Mannschaft, die einfach länger zusammenspielt. Und da reden wir nicht allein von Bayern München. Wir können da von Freiburg reden, wir können da von Union Berlin reden. Das sind Mannschaften, die in einer anderen Region spielen, aber trotzdem dieser Zusammenhalt auf dem Platz bringt ja dann auch den Erfolg. Und da muss Hertha BSC in den nächsten Wochen einiges tun. Die haben schwere Spiele, spielen nächsten Freitagabend gegen Bayern München. Ja. Und da muss Hertha BSC arbeiten. Aber das konnte man eigentlich nicht erwarten. Trainer, 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 neu, 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 neues System, neues Konzept, neue Ansprache und viele neue Spieler. Und das jetzt so zusammenzubringen, ist natürlich die Hauptaufgabe der Verantwortlichen.
Carsten hat ja gleich so den Schnelldurchlauf erlebt. Ne? Eingestiegen dort ins Management, Abstiegskampf, jetzt Trainer und langjährigen Manager gewechselt. Dann gab es am vergangenen Sonnabend die Situation, dass die Bild-Zeitung dann während das Interview mit Bruno Labbadia bei uns lief, bei euch, Lothar, mit Sebastian gemeinsam, dann die Nachricht hatte, die sich als richtig herausgestellt hat. Hertha entlässt Labbadia. Top Job natürlich der Kollegen, aber unglücklich natürlich für Sie. Wie hoch ist dann der Puls in so einer Situation?
Hoch, hoch, hoch. Ich schlafe nach Niederlagen. Ich hasse zu verlieren und nach Niederlagen schlafe ich sowieso schlecht. Und wenn dann solche Rahmenbedingungen dann auch herrschen und wir wirklich auch Spiele in letzter Zeit verloren haben, die von den Ergebnissen unerklärlich sind auch in der Deutlichkeit. Wir waren in Frankfurt gestern unglaublich nah am 2-2, beziehungsweise sind in Führung gegangen, haben das Spiel bei einer sehr starken Mannschaft wirklich offen gehalten. Ja, das ist ein Erfolg. Wir haben gegen Bremen und gegen Hoffenheim 11 Meter verschossen. Wir haben die ersten Torschüsse, die auf unser Tor kamen, waren drin, teilweise abgefälscht. Es kommt wahnsinnig viel zusammen. Ich bin selber natürlich mit dem Fußball 50 Jahre verbunden. Es ist dann eben das berühmte Quäntchen Glück, was einem immer wieder fällt.
Aber wie war konkret diese Situation?
Da wollte ich gerade darauf hinaus. Und wenn solche Rahmenbedingungen sind, wo hofft man wirklich bis zum Ende, dass dieser berühmte Bock umgestoßen wird und er fällt einfach nicht. Ja? Und dann kommst du vor eine Situation, dass du nach vorne schaust und eine Verantwortung natürlich auch für die Rest der Saison übernimmst. Und dann haben wir uns an dem Abend entschlossen, eben auf eine neue Trainersituation zu bauen. Ich habe Bruno angerufen, aber in der Tat, der Club Hertha BSC hat eine große Aufmerksamkeit in Berlin und deutschlandweit. Und es ist uns bisher nicht gelungen, unsere Schritte so zu machen, dass wir vor der Medienberichterstattung sind. Das muss sich dringend ändern. Da sind wir auch mit den Gremien, mit der Geschäftsführung, mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Kontakt. Das ist ein Weg. Aber die Ereignisse letzte Woche, muss ich auf der anderen Seite doch sagen, dass wir sie aktiv gemanagt haben, dass wir sie dann auch gut gelöst haben. Ich bin mit der Lösung Paul Dardai unglaublich zufrieden. Wir haben einen Mann, der Berlin kennt, der blau-weiß ist, der eine großartige Emotion auch für diese Aufgabe mitbringt. Totale Überzeugung. Und wir haben gestern schon gesehen, das Tor wurde vor der Trainerbank bejubelt. Mhm. Ein ganz besonderes Zeichen, was ich wahrgenommen habe. Und das ist nicht gegen Bruno gemeint, sondern das ist für Paul gedacht. Und ich finde, es bewegt sich was. Einmal in der Saison oder zweimal in der Saison, einmal zu Hause, einmal aus. Das muss man gegen Bayern München spielen. Wir hätten uns das gerne zum anderen Zeitpunkt gewünscht, weil wir ja glauben, dass wir jetzt dran sind. Aber wenn du gegen die erfolgreichste Mannschaft derzeit der Bundesliga mit Eintracht Frankfurt, die 8-mal nicht verloren hat, ja, die einfach ein unglaubliches Selbstverständnis haben, jetzt gegen Bayern München spielst, dann weißt du, dass du nicht hoher Favorit bist.
So ist es. Und Lothar kennt ja Paul Dardai auch sehr gut. Ist er genau der, der jetzt passt in dieser Situation?
Ich habe das am letzten Samstag schon gesagt, nach der Niederlage gegen Bremen, wo dann eben dieser Wechsel stattgefunden hat, dass für mich in dem Moment eigentlich nur ein Name in Frage kommt. Das ist Paul Dardai. Carsten hat es beschrieben. Er ist auch noch Rekordspieler bei Hertha BSC Berlin in der Bundesliga. Er ist ein Ungar, lebt aber in Berlin seit vielen, vielen Jahren, fühlt sich da wohl mit seiner Familie, hat auch ein gutes oder großes Standing bei den Fans, kennt die Medienlandschaft in Berlin und deswegen gerade zu diesem Zeitpunkt war einfach die 1A-Lösung für mich Bal Dardai. Und es ist dann auch so gekommen. Aber ich gehe davon aus, dass Bal Dardai schon bei den Verantwortlichen vor dem Spiel gegen Bremen so ein bisschen den Kopf hat. Aber man musste ja im Endeffekt irgendwie Lösungen haben und eben auch auf so eine Situation reagieren zu können. Und dann macht man sich natürlich in allen Richtungen Gedanken. Und ich glaube, Bal tut Hertha BSC gut. Und Hertha BSC wird auch in den nächsten Wochen wieder Ergebnisse liefern, dass sie mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben.
Ganz kurz dazu, war Dardai schon im Kopf zu dem Zeitpunkt oder ab wann gab es konkrete Überlegungen?
Naja, nach dem Spiel gegen Hoffenheim, was wir verloren haben, wussten wir, dass das Spiel gegen Bremen ein ganz wichtiges Spiel wird. Da macht man sich Gedanken und natürlich war Bal Dardai in meinem Kopf und im Kopf auch der Verantwortliche.
Die Ziele von Hertha BSC waren und sind aber andere, gerade nach dem Einstieg des Investors. Und darüber wollen wir gleich sprechen. Lars Windhorst hat sehr viel Geld bei Hertha BSC in die Hand genommen, hat vom Big City Club gesprochen. Jens Lehmann ist im Aufsichtsrat. Hertha muss jetzt erstmal den Abstiegskampf bestehen. Aber wie ist die Perspektive? Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Unibet Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte mit Olli Kahn, mit Lothar Matthäus und mit Carsten Schmidt. Wir sprechen weiter über Hertha BSC. Jürgen Müller über große Pläne des schlafenden Riesen.
Berlin Anfang 2021. Die Hertha muss sich einmal mehr neu erfinden. Die Voraussetzungen sind gut. Sie haben mit Lars Windhorst immer noch einen Investor und sehr viel Geld. Sie haben mit Carsten Schmidt einen neuen Boss, der schon ordentlich aufräumt. Der erfolglose Labbadia musste gehen. Vor allem aber auch der bisherige starke Mann, Michael Breetz. Dessen Aufgabenbereich übernimmt zunächst Arne Friedrich. Sie haben einen neuen Trainer, der kompromisslos zupackt. Bei Dardais Debüt gestern gab es 6 Wechsel in der Startelf. Derweil stellen Schmidt und Präsident Gegenbauer die Hertha neu auf. Auch Berater Jens Lehmann wirkt mit. Es weht ein frischer Wind. Wen sie als neuen Sportvorstand installieren, ist noch offen. Kommt Bobic aus Frankfurt, der den Kontakt zu Hertha nie ganz abreißen ließ? Oder Rangnick, der zuletzt immer mit viel Struktur und Kompromisslosigkeit vieles bewirkte? Fest steht, in Berlin ist handfestes Anpacken gefragt. In allen Bereichen.
Viele spannende Fragen, Carsten. Eine davon, hat Bal Dardai diese Klausel, die der Kicker oder über die der Kicker berichtet hat? Eine Punkteklausel, die er erreichen oder einen Punkteschnitt, den er erreichen muss, damit sich der Vertrag verlängert?
Ja, wenn er sie hätte, würde ich sie heute nicht bestätigen. Wenn er sie nicht hätte, dann könnte ich es heute auch nicht erörtern, weil Arbeitsverträge, das weißt du auch, werden ja in der Öffentlichkeit normalerweise nicht diskutiert. Und so hält es Hertha BSC. Ich weiß, in welchem medialen Umfeld wir sind. Da werden viele Dinge gerne berichtet und auch als richtig einfach dargestellt. Wenn wir anfangen würden, alles zu dementieren oder zu kommentieren, dann würden wir unserem Kerngeschäft nicht mehr nachkommen können. Also ich glaube, Bal Dardai und wir sind wunderbar übereingekommen, was die Aufgabe bei Hertha BSC ist. Wir haben einen Vertrag abgeschlossen bis zum Ende der Saison 22. Das streben wir an und das wollen wir. Und wir sind davon überzeugt, dass er auch der richtige Mann für diese 1,5 Jahre ist.
Wie spannend finden Sie eigentlich dieses Projekt Hertha BSC? Wir haben ja eben darüber gesprochen, Konkurrenz würde den Bayern sicherlich letztlich auch gut tun. Hier ist ein Mann mit Windhorst, der salopp formuliert Geld in die Hand genommen hat, um den Hauptstadtclub zu pushen.
Grundsätzlich finde ich es immer gut. Ich finde es immer gut, wenn man Ideen hat und wenn man einen Club nach vorne bringen will und wenn es Leute gibt, die bereit sind, auch in den Fußball, in einen Club, in dem Fall Hertha BSC, auch zu investieren. Natürlich ist das immer auch ein bisschen etwas, was man auch über Jahre lernen muss, aufbauen muss. Es gibt ja auch gerade im deutschen Fußball noch keine Kultur im Sinne von, dass man weiß, wie integriert man denn jetzt genau Investoren, wie kann man das so machen, dass es letztlich dann auch für einen Club zum Vorteil wird. Ich glaube, das ist auch eine Lernphase, in die sich ein Club da reinbegibt. Aber große Ziele zu haben und die auch zu formulieren, Da war ich noch nie ein Feind von.
Er hat vollkommen recht.
Ist der Investor besorgt jetzt im Moment aufgrund der Entwicklung?
Ja, ich glaube, wir sind alle besorgt. Also ich schlafe auch schlecht nach diesen Niederlagenserien. Und wir sind alle uns der Situation sehr bewusst. Und ich glaube, dass Lars Windhorst, mit dem wir wirklich ein sehr gutes Verhältnis pflegen, ein aktives Verhältnis, aber ein sehr sortiertes Verhältnis. Ich spreche regelmäßig mit ihm. Und wir können wirklich auch profitieren von seinem Team. Er hat mit Marc Hosiker als Berater, mit Jens Lehmann als Aufsichtsrat Kompetenz an seiner Seite. Er ist Vollblutunternehmer. Er glaubt an das Projekt Berlin unglaublich. Ich bin stark beeindruckt. Das war auch einer der Gründe, warum ich mich auch für Hertha BSC entschieden habe im Sommer. Diese Konstellation, einen Traditionsclub in der Hauptstadt und mit einem Investor, der wirklich ambitioniert und nachhaltig dieses Projekt verfolgt. Und natürlich ist man von ganz anderen Voraussetzungen, mit anderen Voraussetzungen in die Saison gestartet. Oliver hat vollkommen recht. Es ist eine Kultur, die im traditionsbehafteten Fußball mit einem Investor wie Lars Windhorst mit seinen Zielen erst einmal auch zueinander finden muss. Das ist die berühmte Governance. Wo sind die Kommunikationsstränge? Wer entscheidet was, wo ist möglicherweise ein Austausch nötig, wo nicht. Und Hertha war ein Ausbildungs- und Weiterbildungsverein unter Michael Preetz, übrigens sehr erfolgreich. Jetzt ist es ein Attackenclub. Ja, wir wollen nach Europa und wir sagen es auch laut. Zweimal wurde seit 2013 Europa erreicht. Das waren mit den Mitteln von Hertha BSC großartige Erfolge. Jetzt haben wir einen anderen Anspruch. Und da ist ein Club natürlich auch in einer internen Neuorientierung. Das alles ist ein Prozess.
Welche Rolle spielt Jens Lehmann?
Eine sehr gute. Ich kenne Jens seit 2002, seit der Fußball-Weltmeisterschaft. Da durfte ich noch für das Vorgängerunternehmen hier tätig sein. Wir hatten jahrelang einen sehr guten Kontakt. Er hat sehr klare Sichtweisen auf den Fußball. Die sind herausfordernd teilweise. Aber er ist natürlich, wer so lange auf dem Niveau Fußball spielt, hat alles gesehen. Und er ist mindestens so ehrgeizig wie Oliver Kahn.
Ja, und er wüsste das besser.
Er nimmt diesen Job maximal ernst.
Heißt was genau, wie oft ist der Kontakt, in welcher Form da?
Ja, regelmäßig. Ich habe ihn jetzt auch Weihnachten zu Hause besucht. Wir haben ein langes Gespräch, weil ich will ihn einbinden und seine Expertise für uns nutzbar machen. Wir werden ja die Falschen, wenn wir sagen würden, diese Angebote, die auch an Input und an Informationen möglich sind, nicht zu nutzen. Das ist unmöglich.
Lothar, es gab eben einen Tweet, der fordert Sie oder schlägt vor, Sie als Berater bei Hertha BSC. Was würden Sie denn Carsten Schmidt und Hertha BSC raten, auch in puncto Personal? Das ist ja schon immer spannend. Die Namen Bobic, Rangnick und so weiter werden gehandelt.
Erstens mal aus der Entfernung ist es sehr schwierig, irgendwo in einen Club reinzuschauen, den man eigentlich gar nicht kennt vom Innenleben. Deswegen kann man da auch keine Ratschläge geben. Erstmal müsste man sich damit mehr auseinandersetzen. Carsten ist ja auch nicht einen Tag dort gewesen oder hat den Vertrag unterschrieben und hat im Endeffekt alles ändern wollen. Er hat sich das angeschaut und jetzt werden hat dann die Entscheidungen eben auch aufgrund der Ergebnisse getroffen. Und es ist sehr schwierig, von außen bei so wichtigen Entscheidungen in einem Club jemandem Ratschläge zu geben. Aber natürlich, Geduld ist schon wichtig, aber es darf halt nicht zu lang dauern. Und Carsten hat es ja gesagt, sie sind in einer Findungsphase, es ist neu für den Verein. Und deswegen glaube ich, dass eben die Zeit ein ganz wichtiger Faktor ist. Aber die Zeit läuft langsam davon. Und deswegen steht man dann schon mehr unter Druck, wie man sich das wirklich, gedacht hat.
Um allen Dingen vorzubeugen, Lothar Matthäus ist nächste Woche eingeladen von Hertha BSC mit seinem Sohn für das Spiel Bayern München von Hertha BSC. Nicht, dass jemand denkt, nach dem heutigen Gespräch gab es noch ein Nachgespräch und nächste Woche sind wir schon zu Vertragsgesprächen. Ich schätze Lothar sehr. Wir haben derzeit ausreichend Expertise im Verein und von daher werden wir uns möglicherweise intensiv über Fußball unterhalten, aber nicht in einem vertraglichen Verhältnis.
Wobei man schon ganz klar sagen muss, wenn man sich die Frage stellt, was ist denn ein Wettbewerbsvorteil, den der FC Bayern hat, ja, in der Bundesliga, aber natürlich auch europäisch, dann glaube ich schon, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass eben ganz oben in der Führung Leute sind, die eben auch Fußball gespielt haben, nicht nur irgendwo auf Beraterebene, sondern die wirklich Entscheidungen treffen. Einmal auf der sportlichen Seite, das ist klar, ja, da ist die Expertise natürlich ganz ausgeprägt, aber auch eben die ökonomische und vor allem auch die wirtschaftliche Seite mit verstehen. Und ich glaube, das ist etwas, was es nur ganz selten, auch wenn man sich so mal die Clublandschaft anschaut, ich habe es gesagt, Bundesliga und Europa anschaut und diese Kontinuität in der Führung und diese sehr, sehr gute Mischung aus Leuten, die eben aus dem Sport kommen und Leute, auch ganz wichtig natürlich, die dann aus anderen Bereichen kommen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz sensibler Bereich in einem Fußballclub, den es gilt, perfekt aufzustellen.
Man hat gestern Bilder von Ihnen gesehen beim Spiel in Frankfurt mit Freddy Bobic. Wäre er ein Kopf, den Sie sich für Hertha BSC als Kopf sozusagen dieses Projekts auch nach außen vorstellen könnten?
Freddy und ich kennen uns viele Jahre. Ich schätze ihn sehr. Er hat mir einen sehr netten Brief geschrieben, als ich in Berlin angefangen habe. Er wohnt ja noch in Berlin, das ist ja bekannt. Es ist nicht meine Aufgabe, über Personen, die bei uns in die Geschäftsführung für den Bereich Sport in der Zukunft verpflichtet werden, öffentlich Auskunft zu geben. Das ist Aufgabe des Präsidiums und da des Personalausschusses, also von Herrn Gegenbauer, Herrn Manske und Herrn Sauer. Selbstverständlich wurde mir signalisiert, dass diese Besetzung mit Hinzuziehung von mir stattfindet. Aber mir steht es in der Öffentlichkeit überhaupt nicht an, irgendwelche Namen zu kommentieren oder einzuklassifizieren. Das ist Aufgabe von Herrn Gegenbauer und seinem Team.
Trotzdem ist es natürlich ganz spannend. Der Name Kosicke ist eben schon gefallen. Er berät den Investor. Sie kennen ihn auch gut. Er berät Ralf Rangnick. Er berät auch Jürgen Klopp. Wie viel Fantasie könnte in der Personalie, in einer möglichen Personalie im Sommer stecken, um diesem Projekt Big City Club dann auch noch mal ein Gesicht aus dem Fußball zu geben?
Ich glaube, es heißt manchmal, wer aufhört zu träumen, hört auf zu leben. Natürlich hat man Wünsche an die Zukunft. Aber heute sind wir im Abstiegskampf mit Hertha BSC im Januar 2021. Und ganz ehrlich, meine volle Aufmerksamkeit widme ich jetzt den nächsten 15 Spielen. Und wir werden dann in eine Situation kommen, wo wir uns diese Fragen stellen. Wohin wollen wir? Wir haben ja gerade bei Hertha BSC Anfang des Januars, ähnlich wie Bayern München, auch einen Strategieprozess losgetreten, der wirklich nochmal schonungslos analysiert, wo sind wir und warum sind wir da. Erarbeiten jetzt Pläne für die Zukunft, die dann auch ambitioniert sein werden. Und wir werden uns dann auch im März an unsere Gremien wenden und Zustimmung für diesen mittelfristigen und langfristigen Plan erbitten.
Einmal nochmal der Journalist in mir. Wäre so ein Name wie Klopp etwas, wo man so ganz groß träumen würde, oder ist das unrealistisch?
Ich weiß nicht, ob das unrealistisch ist, aber wenn ich träumen dürfte, dann ist natürlich Jürgen Klopp eine faszinierende Persönlichkeit. Ich glaube, damit beschäftigt sich ja nun jeder in der Welt, darüber mal zu träumen. Also warum sollte Hertha BSC das ausschließen? Aber nochmal, damit das nicht in den falschen Kontext kommt. Wir träumen jetzt von nichts. Wir müssen härter arbeiten als je zuvor, um uns härter, in eine Situation zu bringen, dass unsere Träume überhaupt realistisch mal eines Tages in der
kommen. Unser Experte Lothar Matthäus schafft es, härter in der Klasse zu bleiben und dann Schritt für Schritt Richtung Europa sich zu entwickeln?
Ja, die Qualität im Kader ist so groß, dass sie eigentlich mit den Mannschaften, mit denen sie jetzt eigentlich in einem Namen genannt werden oder in der gleichen Bubble sitzen da hinten, sind sie auf jeden Fall die Stärksten, haben aber im Endeffekt nicht die Punkte, die man im Endeffekt, wo man sich ein bisschen sicherer fühlen kann. Also sie müssen was tun und ich sage ja, die nächsten Wochen, die haben es in sich für die Hertha. Nicht nur Bayern, sondern kommen danach auch wieder und der Kopf spielt ja irgendwann mal eine Sache, ja. Der Glaube an sich selbst. Wenn du eine Niederlagenserie hast, wenn du auch gut spielst und keine Punkte holst, ja, und die anderen stehen vielleicht auch, oder nicht vielleicht, die stehen weniger unter Druck. Bielefeld hat nicht den Druck, den Hertha hat, aber trotz alledem, es ist kein Chaos ausgebrochen in Hertha, auch nicht nach dieser Serie. Und ich vertraue den Verantwortlichen, sportlich vor allem Pal Dardai, weil ich kenne ihn und ich weiß, wie er arbeitet, wie er mit Herzblut dabei ist. Und deswegen wird Hertha, ja, rechtzeitig mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Sie müssen nicht bis zum letzten Spieltag zittern.
Bevor wir über die Bayern sprechen, ein Wort noch, Carsten, über die Aktualität hinaus. Wie nehmen Sie Hertha BSC als Club auch mit einer, sagen wir mal, gesellschaftlichen Kraft wahr?
Ich bin sehr stolz, da arbeiten zu dürfen, muss ich wirklich sagen. Also was ich jetzt schon erlebt habe in den ersten 60 Tagen an Faninitiativen, die über das letzte Jahr durchgeführt wurden, zum Beispiel eine Initiative für die Hertha Kneipen, ja, also die Eckkneipen in Berlin, die jetzt von Corona natürlich sehr gebeutelt sind, ja. Dieses Projekt, wo man sich virtuell in Zooms dann trifft und das Geld, was man für Getränke eigentlich verköstigt, spendet, das ist großartig. Wir haben es ja auch auf die Trikotbrust genommen. Oder spendet Becher, rettet Leben von den Harlequins, wo viel Geld für die Krebshilfe zusammenkommt. Oder 1892 Liter Wasser für Obdachlose. Ich bin stolz, in so einem Verein arbeiten zu dürfen, wo eine Fanbasis ist und wo eine Mitgliedschaft ist, die sich viel mehr engagieren, als sich nur über die Tabelle und das letzte Spiel zu ärgern oder zu freuen. Und das ist für mich auch Fußball. Wenn das weiter wächst, dann hat der Fußball auch was geleistet, ohne jetzt nur ergebnisorientiert zu arbeiten.
Klingt sehr gut. Und weniger gut klang, ehrlich gesagt, das, was wir, und sah auch nicht aus, was wir von Ihr Mittelfeldspieler Tolisso gesehen haben, der sich hat tätowieren lassen. Gestern haben wir im Rahmen unserer Rundumberichterstattung zum Spiel Bayern gegen Hoffenheim auch von Hasan Salihamidžić gehört, dass die Bayern Tolisso bestrafen werden, belegen werden mit einer Geldstrafe. Können Sie die Höhe benennen?
Ja, ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, über die Höhe der Geldstrafe zu reden. Ich glaube, bisher haben wir das oder hat die Mannschaft das ganz, ganz hervorragend hinbekommen, auch das Hygienekonzept umzusetzen. Ja, dass Coco jetzt da, dass das mehr als unglücklich war, ich glaube, das weiß er selber. Und eben die Geldstrafe, die wir jetzt ausgesprochen haben, ich glaube, auch das versteht er, weil wir natürlich gerade in diesem Geschäft, in dem wir ja permanent gezeigt werden, permanent Berichterstattung, wir haben natürlich eine große, große Vorbildfunktion nach außen. Und ist klar, wenn wir der dann eben mal nicht gerecht werden, dann sieht man es jetzt eben, ich habe es gesagt, wie bei Coco Tolisso, dann hat es gleich massive Auswirkungen. Aber ich denke, mit dieser Geldstrafe sollte dieses Thema dann auch erledigt sein.
Sind Sie, mal salopp formuliert, einfach vom Glauben abgefallen oder nach hinten übergekippt in einer Zeit, in der in den Management-Etagen der Bundesliga alle alles dafür tun, dass der Spielbetrieb aufrechterhalten werden kann und dann solche Sachen dazwischen kommen?
Ja, klar. Das war jetzt etwas, ich glaube aber, das war jetzt das erste Mal bei Bayern München, dass so etwas vorgekommen ist. Klar, da versucht man Verständnis zu finden und findet es nur sehr, sehr schwer. Gerade, Sie haben es angesprochen, in der Situation, in der wir uns befinden. Aber ich kann nur noch mal wiederholen, ich glaube, die Mannschaft, und wir haben bis heute ja auch sehr, sehr wenig Fälle gehabt, auch Infizierte gehabt in der Mannschaft. Und ich war ja auch das ein oder andere Mal dabei, ob das jetzt mal im Trainingslager war oder bei dem ein oder anderen Spiel. Diese Hygienemaßnahmen, die wir von der DFL bekommen und die wir auch einhalten, die sind schon sehr, sehr extrem. Bisher ist es uns sehr gut gelungen. Hier war es jetzt mal eine Ausnahme. Aber ich denke, er wird sich jetzt seine Gedanken machen und dann geht's auch weiter.
Lothar Matthäus, auch zu Ihrer Zeit sind Dinge passiert, die einfach auch mal passieren. Aber hier muss man natürlich schon sagen, das ist sehr unglücklich. Gefährden solche Vorfälle das Große und Ganze?
Natürlich sollte man aber auch aus solchen Fällen lernen, auch die anderen. Nicht nur Tolisso, sondern auch die anderen, weil es sind junge Leute und ab und zu schaltet eben hier oben, wie bei uns früher auch mal was aus, was wir im Nachhinein auch sagen, hey, das hätte man ja auch nicht machen sollen oder das hätte ja auch nicht sein sollen. Und so wird es bei diesen jungen Spielern auch gewesen sein. Ja, der Druck ist da, aber natürlich sind sie Vorbilder, sie stehen in der Öffentlichkeit und das Dümmste ist ja, dass er es selbst wahrscheinlich noch gepostet hat. Das ist ja das, was ich am meisten, wenn er schon einen Fehler macht, dann macht er noch einen Fehler obendrauf und postet es noch. Vielleicht wäre es ja gar nicht aufgefallen, wenn er es nicht gepostet hätte.
Ich glaube, der Tätowierer hat es gepostet. Ja, okay, also so, dann, aber gut.
Das soll keine Rolle spielen.
Ne? Ja. Nee, genau. Also wie gesagt, das Ding, dass er das gemacht hat, das ist schlimm, es ist rausgekommen und er wird dafür bestraft und ich bin der Meinung, gerade die Bundesliga macht es generell sehr gut, wie sie mit Corona umgehen und deswegen, wir können ja auch stolz sein, dass wir auch als Erste ja angefangen haben in Deutschland mit der Bundesliga. Die ganze Welt hat auf uns geguckt und ich glaube, wir sollten weiterhin vorbildlich vorangehen. Wenn wir die Corona-Fälle sehen, hält sich das, glaube ich, in Grenzen. Da gibt es andere Länder, die da wesentlich mehr hatten. Paris Saint-Germain hatte zum Beispiel sehr viele Corona-Fälle und deswegen glaube ich hier, dass wir auch in dem mit einigen wenigen Ausnahmen auch da ein Vorbild sind über die Grenzen hinaus.
Er hat sich entschuldigt per Tweet und das hat er sicherlich eingesehen. Ich hatte den Eindruck, dass beim FC Bayern alle Verantwortlichen, in dem Fall Hasan Salihamidžić vorneweg, ihm sehr deutlich gemacht haben, dass das so nicht geht. Tolisso gilt sonst als reflektierter Typ. Also er wird das sicherlich eingesehen haben. Gleich sprechen wir ausführlich über den FC Bayern und unter anderem über das ganz spannende Verhältnis zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidžić. Hasan Salihamidžić hat das Verhältnis gestern als normal bezeichnet. Das klingt nicht wirklich romantisch. Was steckt dahinter? Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky90, die Unibet-Fußballdebatte, und werden jetzt ausführlich über den FC Bayern München und auch über die Situation von Oliver Kahn sprechen. Ich habe mich vorher natürlich umgehört und viele Insider des FC Bayern haben mir berichtet, dass sie sich relativ zurückhaltend noch geben. Haben Sie schon Ihre Rolle gefunden und definiert?
Ja, das ist ja immer die Frage, wie definiert man das relativ zurückhaltend? Also, dass sich natürlich die Dinge verändert haben zu meiner aktiven Zeit. Ich glaube, das könnte dann auch ein Kompliment sein.
Ja.
Und ja, natürlich habe ich meine Rolle schon längst gefunden. Ich glaube, ich bin ja letztes Jahr im Januar gekommen und man hat ja dann so vom berühmten Onboarding gesprochen, nur so ein Onboarding-Prozess, der geht dann, sollte eigentlich dann nach 1-2 Monaten auch erledigt sein. Dann kam Corona und dann hat sich natürlich alles in eine ganz, ganz andere Richtung entwickelt. Ich musste dann sehr, sehr schnell eben rein und Corona war ja eine Art von, die Pandemie war ja auch ein Beschleuniger vieler Entwicklungen. Und das heißt, ich hatte die Möglichkeit, dann in alle Bereiche auch reinzugehen, mir ein Bild zu machen. Und ich glaube, das ist ja auch das Erste, was man tut. Wenn man in einem Club die Verantwortung übernehmen soll, dann macht es Sinn, erst mal zu schauen, ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Wie sieht es denn unter der Motorhaube aus? Und deswegen haben wir ja auch jetzt einen Strategieprozess gestartet vor 3-4 Monaten. Und das ist hoch spannend, was da eben herauskommt. Denn wir müssen uns auf dieses neue Jahrzehnt ja irgendwo vorbereiten, auf die Herausforderungen, die dieses neue Jahrzehnt mit sich bringt. Und die werden nicht gering sein.
Aber noch mal einmal zu Ihrer Rolle. Sind Sie tatsächlich etwas zurückhaltender, als man Sie natürlich auch als Spieler kannte? Nehmen Sie sich bewusst etwas zurück?
Ich wüsste jetzt nicht, wo ich mich zurücknehme. Also ich glaube, dass viele Dinge, die jetzt, nicht ich glaube, sondern viele Dinge, die jetzt passiert sind, etwa dann, ein halbes Jahr braucht man immer Zeit, um irgendwo reinzufinden. Aber viele Dinge, die jetzt passiert sind, das waren alles Entscheidungen, die wir gemeinsam getroffen haben. Auch die Zusammenarbeit mit Hasan. Hasan ist 2 Meter von mir entfernt, sitzt neben mir. Wir sind jeden Tag im Austausch, was den Kader anbelangt, was Spiele anbelangt, was auch andere Fragen, die im sportlichen Bereich, ist ja nicht nur die Profimannschaft, da geht es ja auch noch um weitere Fragen. Wir sind da permanent im Austausch, auch natürlich immer mit Karl-Heinz. Und dann treffen wir die Entscheidungen. Und ich glaube auch nicht, dass es darum geht, jetzt nach außen besonders lautstark irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Denn darum soll es ja nicht gehen, sondern es soll ja darum gehen, sich auszutauschen, intern die besten Lösungen, die besten Entscheidungen für den Club zu treffen. Und da zählen Argumente und nicht der, keine Ahnung, der da am lautesten brüllt.
Bevor wir auf die konkrete sportliche Situation kommen, Sie haben eben Corona angesprochen. Ist schon bei allen angekommen, was Corona wirklich bedeutet?
Ja, ich glaube, unser Präsident hat ja jetzt auch mal die ein oder anderen Aussagen gemacht, was es auch finanziell für den Club bedeutet, da wir im Moment ja ohne Zuschauer spielen. Was für ein Verlust das eben auch für den FC Bayern München heißt. Aber auch wenn wir ein bisschen in die Zukunft blicken, ist es ja nicht so, dass wir ja weiteres Wachstum irgendwo im Moment in der Fußballbranche sehen. Wir haben jetzt einen neuen TV-Vertrag ja abgeschlossen. Das bedeutet auch für den FC Bayern weniger Einnahmen, auch was die Champions League in Zukunft in den nächsten 3 Jahren betrifft. Auch da wird alles ein bisschen weniger. Das heißt, die ganze Fußballbranche wird jetzt erstmal, man spricht ja dann von einer Konsolidierungsphase. Das heißt, alles wird ein bisschen nach unten gehen. Wir wissen nicht, wann die Zuschauer wieder zurückkommen. Das heißt, wir müssen uns schon vergegenwärtigen, dass die fetten Zeiten jetzt so langsam vorbei sind, zumindest die nächsten Jahre. Und wir schon ganz genau überlegen müssen, was wir eben jetzt tun.
Eine Situation, die dann davon auch betroffen ist, ist die Frage zum Beispiel nach einem neuen Innenverteidiger. Das ist jetzt im Moment so bei den sportlichen Themen das Griffigste. Und deswegen hat sich Jürgen Müller auch damit beschäftigt.
Bayern und die Großbaustelle Innenverteidigung. Im Moment gesetzt Boateng und Alaba. Der Österreicher hat sein Angebot verstreichen lassen, ist im Sommer höchstwahrscheinlich weg. Ein Deal mit Real steht vor dem Abschluss, wo er rund 11 Millionen netto verdienen soll. Nebenan Boateng wird im Herbst 33. Sein Vertrag läuft aus. Eine Verlängerung eher unwahrscheinlich. Also sind Alternativen gefragt. Die Abwehrzentrale muss und soll aufgerüstet werden. Leipzigs Upamecano haben die Münchner fest im Visier. Wir haben uns mit dem Berater getroffen und hatten sehr gute Gespräche. Nun müssen wir schauen, was da passiert. Problem? Andere Topclubs bieten mit. Angeblich auch Real Madrid. Und was ist mit den internen Lösungen? 80 Millionen Mann Hernández konnte bisher in der Innenverteidigung nie richtig überzeugen. Setzt er sich im Sommer endlich auf der Position durch, für die man ihn geholt hat? Niklas Süle fehlte zuletzt auch krankheitsbedingt die Konstanz. Hat er das Zeug zum Abwehrchef? Fest steht, die Defensive ist die Problemzone. 26 Gegentore in der Liga. Sogar Union Berlin ist besser. Die Suche nach einer neuen, zukunftstauglichen Innenverteidigung. Sie steht ganz oben auf der Agenda.
Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Upamecano ist eine Personalie, die uns auch an diesem Wochenende begleitet. Haben Sie den Eindruck, Lothar, Sie haben ja gestern auch mit Oliver Minzlaff gesprochen, dass die Bayern da in der Pole Position sind?
Bayern München hat Interesse. Der Bericht hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Auch Upamecano ist aber auch bei anderen Topvereinen in Europa, vor allem auch in England, auf der Liste. Natürlich wäre schön, nicht, dass er von Leipzig weggeht, aber dass er in der Bundesliga bleibt, weil er ist ein toller Spieler auf seiner Position, einer der besten auf der Welt. Und deswegen bemüht sich auch Bayern München um so einen Spieler. Und Hasan hat es ja bestätigt, dass der Kontakt da ist. Man macht nicht einen Kontakt und informiert sich, was er für einen Charakter hat, sondern man will Upamecano kaufen, verpflichten, wenn es eben möglich ist, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Oliver hat es gerade gesagt, andere Vereine haben eben andere Möglichkeiten, wie jetzt der FC Bayern. Dann kommt eben ein Abramovic und schießt eben einen dreistelligen Millionenbetrag in den Verein hinein. Nein, ich glaube schon, dass er eine Riesenverstärkung wäre für den FC Bayern. Vor allem ist ein junger Spieler, auch dann wieder weitsichtig gedacht von Bayern München über die Jahre hinaus, dass sie auf dieser Position dann einen haben, der in den nächsten 4, 5, 6, 7 und vielleicht bei einer Vertragsverlängerung noch länger eben bei Bayern München da hinten eine Persönlichkeit ist, die den Bayern auch international weiterhelfen wird.
Wird natürlich morgen auch ein Thema beim Deadline Day sein. Lothar wird auch zu Gast sein, unter anderem. Wie sortiert sich denn nach Ihrer Einschätzung, Lothar, die Situation bei den Bayern in der Innenverteidigung? Wir haben ja verschiedene Personalien. Bei Alaba wird vermutlich gehen, ist noch nicht zu 100% sicher, aber es sieht so aus. Boatengs Vertrag ist noch nicht verlängert. Süle müsste man in diesem Sommer verlängern oder man müsste nach üblicher Lesart ihn abgeben. Wie schätzen Sie es ein?
Und sicher einige Baustellen, auf jeden Fall. Ich habe vorher schon gesagt, viele neue Spieler. Und das merkt man ja auch, Bayern, was sie geholt haben jetzt im Sommer vor der Saison, sind einige noch gar nicht angekommen beim FC Bayern. Letztes Jahr mit Coutinho, Perisic und Thiago, drei ganz wichtige Spieler, die auch zu den großen Titeln beigetragen haben, waren ja gefühlt Stammspieler, auch wenn sie vielleicht mal von der Bank gekommen sind. Aber das waren Qualitätsspieler, die hat man bis heute nicht 1:1 ersetzen können. Wenn jetzt Alaba und Boateng, die ja auch schon über Jahre, Jahrzehnte, beim FC Bayern spielen, ich glaube Alaba 12 Jahre, Boateng auch gefühlt 10 Jahre, dann bricht da auch wieder was weg. Und diese Geschichte, was wir bei Hertha gehabt haben, dann sind viele neue Spieler da, die auch wieder erst bei Bayern integriert werden müssen. Ich würde vor allem mit Alaba auf jeden Fall, mit Boateng auf jeden Fall verlängern. Alaba hat man sich wahrscheinlich so geeinigt, dass man sich trennt zum Ende des Jahres. Es ist noch nichts woanders unterschrieben. Und deswegen muss man da schon schauen, dass man hohe Qualität holt. Aber sie müssen auch, was Oliver vorher schon gesagt hat, auch charakterlich und diese DNA versprühen, die zu Bayern München passt. Und Upamecano ist da einer, der sehr ehrgeizig ist, der sehr dominant ist, der im Endeffekt auch den Erfolg hundertprozentig will. Das merkt man an seiner Spielweise. Und deswegen würde ich sagen, Upamecano wäre eine große Verstärkung für den FC Bayern. Und er kennt die Bundesliga.
Ich mache mir, was die Defensive anbelangt, natürlich kann man immer sagen, viele Gegentore, weiß Lothar ja auch. Früher ist das auch ab und zu mal bei uns passiert.
Ist das so?
Ja, aber das ist ja nicht immer nur, das kann man ja nicht immer nur an den Innenverteidigern jetzt oder an den Außenspielern festmachen, sondern das hat ja auch viel, viel weitreichendere Ursachen. Also ich muss sagen, was jetzt unsere Defensive anbelangt, mache ich mir ehrlich gesagt relativ wenig Sorgen. Weil ich glaube, dass wir in dem Bereich sehr flexible Spieler haben und auch sehr viele Möglichkeiten haben.
Wir haben beispielsweise aber bleiben wir mal bei den Spielern. Upamecano, spannend, wollen wir haben.
Ja. Klar, Upamecano, ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis. Haben wir da die Gespräche aufgenommen. Und Loder hat ja gerade das Profil von Upamecano perfekt dargelegt. Und er ist ein Spieler, den viele haben wollen, den viele europäische Topclubs im Moment haben wollen. Nur der FC Bayern ist im Moment der erfolgreichste Club, den es in der Welt gibt. Dementsprechend attraktiv sind wir natürlich jetzt gerade für solche Spieler, dass sie sich dann letztendlich auch für uns entscheiden.
Welche Signale gibt der Spieler bzw. seine Berater? Ist Bayern die Nummer eins in seinen Überlegungen?
Ja, ich habe ja gerade gesagt, Bayern ist für viele Spieler im Moment die Nummer eins. Ich glaube, was wir sportlich für eine Perspektive haben mit den Spielern, die wir im Moment in der Mannschaft haben, ich glaube, das sehen ja andere Spieler auch, dass wir da in der Champions League immer ganz vorne mit dabei sein werden in Zukunft und natürlich auch wollen. Auch das realisieren die Spieler und deswegen bin ich da sehr optimistisch.
Lothar regt an, den Vertrag mit Boateng zu verlängern. Würden Sie diesem Rat folgen?
Ja, ich habe es ja vor kurzem schon mal gesagt. Ich glaube, wenn man Jerome, wenn man schaut, was er für Leistungen gebracht hat, auch in der Vergangenheit, was er für den FC Bayern geleistet hat. Ich glaube, ihm haben wir sehr, sehr viel zu verdanken. Und es versteht sich von selbst, dass wir mit ihm jetzt zeitnah auch Gespräche führen. Und dann werden wir eine ganz saubere Lösung finden.
Heißt?
Ja, Gespräche führt man ja, um dann herauszufinden, was will denn der andere auch und um eben zu einer Lösung zu kommen.
Lothar lacht. Ja, ne, es ist richtig. Gespräche wird man sehen, auch was schon umdenkt. Ja. Verträge kann man unterschreiben, da stimmen vielleicht dann die Zahlen nicht, die Laufzeit nicht und so weiter. Vielleicht hat Jerome ganz andere Ideen. Er ist ja auch jemand, der auch an seine Zukunft denkt. Aber sportlich glaube ich schon, dass gerade wenn Alaba geht, auch vom Gesicht, von der Persönlichkeit in der Mannschaft, von das Dasein in der Kabine.
Vom Standing, ne?
Ja, das Standing. Es ist einfach, Jerome hat ein hohes Standing im Club und bringt jetzt auch wieder die Leistungen, die man vom Verein, von Fanseite, auch wir als Journalisten erwarten von ihm. Wir haben ihn auch kritisiert, da hat er keine gute Phase gehabt. Aber was er in den letzten 1,5 Jahren abliefert, speziell wieder unter Hansi Flick, das Selbstvertrauen bekommen hat, also für mich als Verantwortlicher des FC Bayern würde nichts im Wege stehen mit Jerome. Nicht nur ein Gespräch zu führen, sondern auch eine Unterschrift unterzusetzen.
Lass mich vielleicht noch mal kurz ausführen, jetzt auch zu den Defensivbereichen, zur Innenverteidigung. Natürlich Jerome, klar, natürlich ist das ein Leader und es ist auch ein Führungsspieler. Trotzdem haben wir im Defensivbereich, ich habe es vorhin angedeutet, viele Möglichkeiten. Wir können hinten mit Luca Hernandez spielen, der sowohl links spielen kann, als auch in der Innenverteidigung. Wir haben Tanguy Kouassi, für mich eins der größten Talente, was es in Europa auf dieser Position gibt. Den wir ja von Paris
Frankreich hat ihn immer ganz hoch gelobt.
Was auch Flexibilität anbelangt. Wir haben auch Pavard, der diese Position in der Innenverteidigung spielen kann. Wir haben Niklas Süle, der deutscher Nationalspieler ist. Ja, es ist richtig, wir verlieren David Alaba.
Wird das definitiv so sein?
Ja, wir haben ihm ja vor längerer Zeit ein Angebot gemacht. Er hat dieses Angebot nicht angenommen. Und ich verstehe auch, dass ein Spieler wie David, der ja sehr, sehr lang für den FC Bayern München gespielt hat, dass der irgendwann mal auch eine neue Herausforderung sucht. Auch bei ihm wissen wir, was wir ihm zu verdanken haben in der Vergangenheit. Aber da müssen wir uns natürlich Gedanken machen. Und das tun wir ja gerade, wer denn dann adäquat sein könnte, um eben David dann auch zu ersetzen.
Würden Sie gerne Hernandez in dieser Rolle sehen? Das ist ja fast ein Politikum. Der ist für 80 Millionen geholt worden. Und jetzt hat der Trainer vor kurzem gesagt, links als Backup mit seiner Dynamik steht er uns ganz gut zu Gesicht. Das ist eigentlich nicht das, was man mit einem 80-Millionen-Einkauf verbindet. Würden Sie sich wünschen, dass der Trainer ihn dann dauerhaft, wenn Alaba gehen würde, als Innenverteidiger, als linker Innenverteidiger aufstellt?
Also ich kann mir da gar nichts wünschen, sondern letztendlich ist es natürlich die Entscheidung, absolut die Entscheidung des Trainers, wo er die Spieler aufstellt. Nur Lukas hat ja sowohl links schon gespielt als auch in der Innenverteidigung. Und wenn man ihn sieht, wenn man ihn im Training sieht, wie er sich reinhaut, er ist von seinem ganzen Habitus her als Spieler, er ist ein Leader und er hat viel Potenzial. Er hat noch viel Potenzial, sich zu entwickeln. Und du brauchst doch heute im Fußball solche flexiblen Spieler, die du in der Innenverteidigung einsetzen kannst, die du aber auch in dem Fall auf der linken Seite einsetzen kannst. Wir sehen doch alle, wie schnell sind Spieler verletzt. Du musst als Trainer variabel sein, viele Möglichkeiten haben. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, ich mache mir über die Defensive in der Zukunft keine großen Sorgen.
Stichwort Alaba. Glauben Sie, wenn der zu Real ginge, dass er dort als Innenverteidiger vorgesehen ist? Vielleicht für Ramos oder gibt es andere Pläne?
Ja, für Ramos sowieso nicht. Neben Ramos geht er ein bisschen unter. Bei Bayern München ist er ja so der Chef in der Abwehr. Und ich weiß ja auch, dass er schon seit längerer Zeit oder schon immer mit einer Mittelfeldposition liebäugelt. Und ich glaube auch, dass Real Madrid, wenn man gerade gehört, auch in dem Betrieb, Upamecano, Real Madrid ist interessiert an ihn. Also ich könnte mir vorstellen, dass Real Madrid eigentlich mit Alaba im defensiven Mittelfeld so ein bisschen plant für die Zukunft, wenn er nach Madrid gehen sollte.
Barcelona wird immer noch mal so gehandelt als Alternative. Ne?
Dann dürfte aber die Gehaltsvorstellungen, die er hat, die würden sich dann nicht erfüllen bei diesem Schuldenberg, den Barcelona hat. Also wenn schon, dann Real Madrid.
Ja. Wenn man das so hört, ne, das sind wirklich Luxusprobleme. Ne? Bayern München als absoluter Branchenführer, 7 Punkte Vorsprung im Moment in der Bundesliga. Und kann man sich von der perspektivischen Planung, die Bayern betreiben, als Club wie Hertha BSC etwas abgucken?
Das weiß ich nicht. Ich bin noch zu frisch bei Hertha BSC und die perspektivische Planung unserer Kaderplanung und das Scouting, das lerne ich Tag für Tag besser kennen. Aber natürlich kann man wahrscheinlich von Bayern München in jeder einzelnen wertschöpfenden Bereich lernen, weil das ist die Summe von harter Arbeit. Der FC Bayern ist ja nicht gestartet als Abonnement Deutscher Meister, sondern hat sich das wirklich erarbeitet durch, und Oliver hat ja recht, durch eine ganz klare Führung. Und die Führung besagte, dem Erfolg alles unterordnen. Und wenn ein Unternehmen oder ein Club so tickt, dann ist man schon ein großes Stück weiter als viele andere.
Wir haben eben den Namen Ramos gehört. In Spanien wird in gut informierten Medien immer wieder mal der Name Ramos und Bayern auch gespielt. Ist das ein Thema?
Also, als Spieler muss ich ehrlich sagen, hätte ich ja schon gern mit Ramos mal zusammengespielt.
Verstehe ich.
Der personifizierte.
Den hast du besser in der eigenen Mannschaft. Ja, ne?
So ist es, aber da ist natürlich nichts dran.
Definitiv nicht. Nein. Wir haben eben das Verhältnis zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidžić beleuchtet. Auch da habe ich mich natürlich ein bisschen schlau gemacht. Und es wird schon gesagt, also so diese Beschreibung, das Verhältnis ist normal, da ist schon was dran. Sehen Sie da auf Dauer eine Spannung, ein Konfliktpotenzial zwischen diesen beiden? Auf der einen Seite ein Trainer, der einen möglichst starken Kader haben möchte, und auf der anderen Seite ein Sportdirektor, der aus den gegebenen Möglichkeiten, auch Corona-bedingt, versucht, das Optimum rauszuholen.
Also ich glaube, es gehört einfach, und es ist auch Teil der Kultur und es gehört zur DNA des FC Bayern. Man hört ja immer, es gibt so eine Art von Streitkultur, und das ist in der Tat so. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Erfolgsfaktor des Clubs ist, sich einfach kritisch auseinanderzusetzen. Wir sehen es ja hier schon, wie wir diskutieren über den ein oder anderen Spieler. Und nichts anderes passiert da auch. Und solange das Ganze, und das ist ja im Moment der Fall, solange das Ganze zum Wohl des Clubs ist ja dagegen nichts einzuwenden. Und ich bin da auch ein bisschen anderer Meinung wie Lothar. Es ist dann immer einfach herzugehen und zu sagen, ja, die jetzt mal da waren, die alle weg sind, die fehlen uns jetzt. Also ich kann mich noch an Diskussionen erinnern, gerade auch in der letzten Saison, ist Perisic gut genug? Was ist mit Coutinho? Reicht es? Ist der nicht zu teuer für den FC Bayern? Und. Und ich glaube, die Spieler, die jetzt auch geholt worden sind, auch das war alles ein Prozess zwischen Hasan, ja, und auch dem Trainer. Und man hat gestern auch gesehen, gerade bei Rocker, welche Qualität er haben kann. Nur ich kann nicht nach 3-4 Spielen, und jetzt bin ich zu Bayern München gekommen, habe 3-4 Spiele gemacht, da kann ich nicht über einen Spieler sagen, das ist mir einfach immer viel zu früh. Ja, das reicht nicht und der ist nicht gut genug. Man muss den Spielern auch mal die Chance geben. Das bekommen sie natürlich nur, also sie werden nur Stück für Stück besser, wenn sie natürlich Einsatzzeiten bekommen. Und gestern hat mir Rocker auf dieser Sechserposition sehr, sehr gut gefallen, sehr ballsicher, sehr. Er kann den Rhythmus bestimmen, er ist im Zweikampf gut. Lassen wir doch die Spieler einfach mal entwickeln. Oder Boomer Sarr, auch auf der rechten Seite ein bisschen Verletzungsprobleme.
Gut, Zeit ist aber immer bei den Bayern, wenn ich einmal dazwischen gehen darf, natürlich ein sehr rares Gut. Das wissen Sie und Lothar viel besser als ich, aber das wird ja immer wieder auch
beschrieben. Aber letztendlich, wir haben eine unglaubliche Belastung. eine unglaubliche Belastung an Spielen. Und es ist wichtig, und das war auch bei uns vor der Saison auch absolut klar, dass wir einen breiten Kader brauchen. Und ich glaube, diesen Kader haben wir jetzt auch mit den Spielern, die hinten dran sind, mit den jungen Spielern, ja, mit Musiala, der sich entwickelt, auch mit Chris Richards. Diesen breiten Kader haben wir jetzt zur Verfügung, denn zum Schluss, und das ist immer so, wird der Trainer jeden dieser Spieler in dieser langen Saison brauchen.
Ich gebe erst vor Oliver recht in einer Seite, dass ich sage, natürlich für die Spieler, die gekommen sind, sehr schwierig, bei der besten Mannschaft der Welt irgendwie gleich reinzukommen. Andererseits, Coutinho, Perisic und vor allem Thiago, die waren drin in der Mannschaft. Also ist der Kader schon ein bisschen schlechter geworden in der Spitze, weil es waren ja drei Spieler, die der Mannschaft sofort geholfen haben. Die jetzigen Spieler, die können vielleicht in der Zukunft weiterhelfen. Nur im ersten halben Jahr sind das eben dann Spieler, die du mal 10 Minuten bringst oder gegen schwächere Mannschaften bringst. Aber wenn es dann gegen Leipzig oder gegen Dortmund geht, dann spielen ja wieder die ersten 13 eigentlich. Die brauchen ihre Zeit, die sollen auch ihre Zeit bekommen, sind junge Spieler, kommen auch aus dem Ausland, neue Kultur, neuer Fußballstil. Andererseits hast du auch natürlich recht, wenn du sagst, bei Bayern München musst du eigentlich sofort funktionieren. Ja. Wenn Hansi Flick und Hasan und der Verein der Meinung ist, dass die Spieler mal ein Jahr lang Zeit gegeben wird, um sich zurechtzufinden beim FC Bayern, dann darf eben nicht so viel passieren, was Verletzungen betrifft, weil wenn dann gerade bei diesem Rhythmus, den wir jetzt spielen, dann eben auch ein gewisses Verletzungspech dazukommt und Javi Martinez ist ja auch ein Spieler, der nicht mehr so eingesetzt werden kann wie in den letzten 8-9 Jahren, dann fehlt mir das eine oder andere oder der ein oder andere Spieler, der dann eben da oben, wo ja Bayern nach wie vor hin will, auch da Bayern helfen kann, diese Titel zu verteidigen.
Auch das da gehe ich absolut mit. Nur man muss natürlich auch dann immer die finanzielle Seite sehen. Ne? Und ich habe es eben auch gerade gesagt, ja, auch wir beim FC Bayern, auch wir spüren die aktuelle Lage. Und ich habe auch von Herausforderungen gesprochen, die auf uns zukommen. Das heißt, wir können jetzt nicht hergehen und auf jeder Position den Messi kaufen. Ja, das ist so.
Aber sieht der Trainer
das so ein? Das ist eben nicht möglich. Das heißt, es gibt auch immer natürlich finanzielle Gründe, warum man in einem Kader bestimmte Dinge eben auch macht.
Ich würde aber gerne einmal noch mal auf das Verhältnis auch zum Trainer zurückkommen. Oliver beschreibt es, was ich verstehen kann, als gesunde Streitkultur. Nehmen Sie das auch so wahr? Oder geht es an dem einen oder anderen Punkt darüber hinaus?
Wir haben auch früher gestritten und waren erfolgreich. Ja, auch der Uli Hoeneß und der Karl-Heinz Rummenigge waren nicht immer einer Meinung. Lass mal Jürgen Klinsmann ganz draußen. Ja, da hat es auch Konfliktpotenzial gegeben. Aber es geht im Endeffekt um den Verein. Und auch Jürgen Klinsmann und ich, wir waren nicht die besten Freunde. Aber auf dem Platz haben wir füreinander alles gegeben, für den Erfolg der Mannschaft. Und nicht nur beim FC Bayern, sondern auch in der Nationalmannschaft. Und das gehört beim FC Bayern dazu. Solange, dass man das intern regelt und nicht zu viel nach außen kommt, finde ich das, wie Oliver schon gesagt hat, auch für die Erfolge her sehr wichtig.
Ich habe ein Zitat von Herbert Hainer heute in einem Interview in der Bild am Sonntag, wurde angesprochen auf Hansi Flück, und hat er auch relativ nüchtern gesagt, er hat einen Vertrag bis 2023. Wir schätzen seine Arbeit, sind ihm dankbar, wir werden noch weitere Titel mit ihm holen, er wird uns zu weiteren Titeln führen. Haben Sie ein bisschen Sorge, dass der DFB ein Auge auf Hansi Flück geworfen hat?
Ich hab überhaupt gar keine Sorge. Und es ist ein Fakt. Hansi hat bei uns Vertrag bis 2023. Und ich habe überhaupt nicht das Gefühl, und ich spreche mit Hansi auch sehr, sehr viel, ich habe nicht das Gefühl, dass da ihm im Moment jetzt irgendwas groß gegen den Strich geht. Ich meine, ich habe es vorhin gesagt, mehr kann man doch auch als Trainer gar nicht haben. Ich meine, er trainiert bei dem sportlich erfolgreichsten Club. Der FC Bayern hat 5 Titel gewonnen, kann jetzt in Katar demnächst den 6. Titel gewinnen. Ja. Hat einen exzellenten Kader zur Verfügung, der eine unglaubliche Perspektive hat. Also ich glaube, mehr kann man doch nicht haben.
Man stellt sich das immer ziemlich spannend vor. Ich weiß auch einiges damals über Hoeneß, Rummenigge, Beckenbauer und so weiter. Das war immer sehr, sehr nett, das auch mal off-record zu hören. Müssen Sie denn jetzt manchmal so im Alltag zwischen Sportvorstand Salihamidžić und Flick vermitteln, so wie das Rummenigge bis hierher oft gemacht hat, wie man so hört?
Es gibt nichts zu vermitteln im Moment, sondern was ich immer wieder in regelmäßigen Abständen tue, ist natürlich führe ich Gespräche. Ich führe Gespräche mit Hansi, ich führe jeden Tag natürlich Gespräche auch mit Hasan. Und ich glaube, hier sind wir ja an einem sehr, sehr interessanten Punkt. Meine Aufgabe in Zukunft, ja, ist ja nicht jetzt permanent, natürlich ist das das Kerngeschäft eines Fußballvereins, ist der sportliche Bereich, mich jetzt permanent zum sportlichen Bereich zu äußern. Dann dafür haben wir Hassan, dafür haben wir den Sportvorstand, der, wie wir ja jetzt sehen, auch in der Vergangenheit exzellente Arbeit dort macht. Sondern meine Aufgabe geht ja weit auch über diesen Bereich hinaus. Das heißt, ich muss natürlich den sportlichen Bereich sehen, aber ich muss ja auch einen Blick auf das große Ganze in Zukunft haben, auf wirtschaftliche Aspekte, auf die Entwicklung in den unterschiedlichsten Bereichen. Wo entwickelt sich die Internationalisierung hin? Was bedeutet in Zukunft die Marke? Welche gesellschaftlichen Fragestellungen tun sich auch für den Club? Stichwort Nachhaltigkeit in Zukunft auf. Alles das sind Fragestellungen, mit denen ich mich beschäftigen muss.
Abschließend sportlich, ich habe eben die Info bekommen, Richards soll ausgeliehen werden zur TSG Hoffenheim. Können Sie das bestätigen?
Hier sind wir jetzt genau beim Punkt, ne? Das kann Hassan Ihnen perfekt bestätigen.
Und Sie jetzt noch nicht. Okay, gut, dann lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Ich dachte, dass Sie das möglicherweise mitbekommen hätten. Und Sie haben aber eben den Bogen.
Ja,
und den
ich habe schon jetzt mitbekommen.
Ja,
aber.
Ja, also wie ist es denn jetzt bei Richards? Das sind mal so Bogen, die wir jetzt hier schlagen.
Das hat ein CEO.
Ja, genau. Ja, okay. gesellschaftliche Verantwortung, sehr gutes Stichwort. Abschließend zu dieser Runde. Also das, was wir hier mit Herzblut diskutieren, ist spannend, ist sehr, sehr interessant. Aber der Sport greift doch noch höher, also andere Themen ab, bildet sie ab, integriert zum Beispiel, Carsten, Special Olympics. Ja. Ich war ja auch mal dort, habe erlebt, wie dort gehandicapte Menschen unglaubliche sportliche Leistungen erbringen. Und sie selber sind dort im Präsidium. Was ist dort das Ziel? Oder was treibt Sie da?
Ja, für eine bessere Gesellschaft zu sorgen. Also das sind Menschen mit anderen Fähigkeiten. Und ich durfte selber damals in meiner Funktion hier noch bei diesem Arbeitgeber als Volontär teilhaben, als die nationalen Spiele in Deutschland in München waren. Und das war ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich, ja, da zu helfen, Menschen bei wirklich Spitzenleistungen, die sie da erbringen, Unterstützung zu gewähren. Und ich hatte im Sommer die Anfrage und das Präsidium ist in Berlin. Und als dann sich die Pläne mit Berlin realisieren ließen, habe ich zugesagt. Und wir haben die Weltspiele 2023 wo? In Berlin. Mhm. Und wir haben große Pläne. Wir wollen das wirklich zu einem Fest der Begegnung machen und auch in Deutschland und in der Welt sehr gute Gastgeber sein und diese Menschen auch wirklich unterstützen bei ihrer Sportausübung. Ganz schwere Zeiten in den Präsidiumssitzungen, in denen ich zurzeit teilhabe. Auch da der Trainingsbetrieb eingestellt, Gewichtszunahme, all die Themen, die dort dann in diesen Umfeldern sind, Unterstützung. Also wenn wir über Corona in der Bundesliga reden, ist das wichtig. Aber der Gesamteffekt in der deutschen Bevölkerung,
absolut.
Überall in der Welt, es gibt wahnsinnig viele Verlierer.
Wir müssen
die
Kinder
Augen offen halten, dass wir die Gesellschaft als Ganzes, auch der Fußball, die gesamte Gesellschaft im Auge hat.
Wir alle, jeder, der Kinder hat, weiß auch, was das im Moment bedeutet, dass man nicht in den Sportverein kann und so weiter. Das sind enorme Fragestellungen, die jetzt hier den Rahmen sprengen, aber die sehr, sehr wichtig sind. Und ich weiß noch, ich war damals einen Tag da, das hat mich danach lange, auch inspiriert. Und das war wunderbar.
Lade ich ein,
ich komme sehr, sehr,
mitzumachen. Wir suchen Freiwillige für 2023.
Ich komme sehr, sehr gerne.
Das war
ein schöner Tag und ich wiederhole das sehr, sehr gerne. Ja, ganz kurz, auch Oliver, Sie sind auch vielfältig karitativ engagiert, auch mit Safe Hub beispielsweise. Was steckt da in aller Kurzform, aber wichtig dahinter?
Ja, ich habe das relativ schnell auch angefangen am Ende meiner Karriere, weil man eben merkt, dass gerade wenn man in diesem Fußballgeschäft agiert und das Glück hatte, wie ich, jetzt zwei Jahrzehnte Fußballprofi zu sein. Ich glaube, da steht man absolut auf der Sonnenseite. Und es gibt viele, viele junge Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und Safe Hub bedeutet, das haben wir ja in Südafrika angefangen, in den Townships in Südafrika, wo wir diese Safe Hubs gebaut haben. Das heißt, wir haben einen Sportplatz errichtet, wir haben ein Bildungszentrum gebaut und wir haben die Systeme, in dem Fall die Coaching-Systeme, eingerichtet. Weil wir versuchen dann, die jungen Leute eben über die Kraft, die der Fußballer hat, erstmal zum Fußball zu bringen, um sie dann Stück für Stück zu entwickeln. Und wenn man dann beispielsweise sieht, dass es uns gelingt, an einem jungen Menschen aus so einem Township, dem ein Stipendium beispielsweise an einer Universität zu besorgen und ihm damit, und darum geht es uns, Perspektiven zu schaffen, für junge Menschen Perspektiven zu schaffen, dann ist das etwas Großartiges, was einem jeden Tag immer wieder auch sehr, sehr viel Energie gibt.
Das ist gelebte Nachhaltigkeit und das zeigt, welche Kraft der Fußball hat. Wir wollen gleich noch mal über das Tagesgeschäft sprechen. Da ist nämlich in der Premier League etwas sehr Spannendes passiert. Thomas Tuchel hat dort angeheuert, vorher Paris Saint-Germain und jetzt bei Chelsea. Darüber wollen wir gleich sprechen, unter anderem bei Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte.
Wir sind zurück bei SK 90, die Unibet-Fußballdebatte. Und bei mir ist Jessica Libberts, die heute, Jessica, den Nachmittag in der Fußball-Bundesliga moderiert. Und da ist vor allem das erste Spiel sehr, sehr spannend. Erste FC Köln gegen Bielefeld, das ist ein Spiel, das sind Big Points im Kampf gegen den Abstieg. Und es wird einen Rückkehrer geben. Was steckt dahinter?
Ja, wir haben ja vorhin schon über Sami Khedira gesprochen, der ja hoffentlich zurückkehrt in die Bundesliga. Und ein anderer Rückkehrer, Max Meyer. Mhm. Viele werden sich noch erinnern, hat mal das Prädikat Weltklasse bekommen. Dann ist er nach einer sehr vielversprechenden Ouvertüre dann doch mit deutlichen Misstönen bei Schalke weggegangen und konnte sich in der Premier League nicht wirklich durchsetzen. 59 Einsätze bei Crystal Palace. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie wird sich seine Rückkehr gestalten? Das Gute ist für den ersten FC Köln, der junge Mann hat zwei Missionen. Mission 1 ist den ersten FC Köln retten. Mission 2, die aber möglicherweise noch wichtiger ist, die eigene Karriere retten. Und dementsprechend ist das, glaube ich, ein ganz gutes Gesamtpaket. Es ist auch noch Emmanuel Dennis gekommen. Mhm. Das ist ein hochveranlagter Offensivspieler. Man sagt aber aus Belgien, dass es da schon einige Probleme gab. Also man erinnert sich an das Champions-League-Spiel. Da ist er in den Bus eingestiegen, hat gesehen, der Platz, den er haben wollte in dem Bus, war nicht frei. Jetzt ist er wieder ausgestiegen, hat nicht mitgemacht. Das sind natürlich dann so Geschichten, die es verbrieft, diese Geschichte. Aber er ist
ganz
hochveranlagt,
kurz.
Also wir sind sehr gespannt.
Ist euch das jemals passiert, Lothar oder Oliver, dass jemand im Bus den Platz besetzt hat, so wie wir das eben gehört haben?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mal Oliver Kahns Platz besetzt hat. Ja. Also das wäre, also
ich habe Lothars besetzt.
Ja, genau.
Ja, okay.
Und was ist dann passiert?
Und dann passiert? Hat
Raimund Aumann gespielt. Okay, also so geht's zu, wenn die Presse im Bus besetzt wird. Das ist auch ein ganz, ganz heiliger und spezieller Ort. Ja. Es wird auch gesagt, dass Markus Gisdol, der jetzt auf keine berauschende Erfolgsbilanz mit dieser Mannschaft guckt, unter Druck stehen soll. Könnte das heute im Falle einer Niederlage schon eng für ihn werden?
Also ich persönlich halte sehr viel von Markus Gisdol. Ich finde, er macht da einen sehr guten Job. Das ist immer nicht leicht. Er hatte sich ja auch Vereine ausgesucht, wie den HSV dann oder auch Köln, die jetzt nicht zwingend für ein ruhiges Umfeld bekannt sind. Und was dafür spricht, dass er seinen Job auf jeden Fall behält, ist auch die Tatsache, dass Horst Held wiederum gute Erfahrungen damit gemacht hat, an den Trainern festzuhalten. Und ich glaube, das ist ein gutes Duo. Und ich glaube, dass Horst Held da auch einfach ein so gewichtiges Wort hat, dass die, sagen wir mal, wie nennt man das, die Kräfte in den Gremien, die dann möglicherweise andere Vorstellungen haben von dieser Position, dann auch eben nicht so zur Entfaltung kommen können. Und dass Horst Held das kann, das muss man immer ja daran bemessen, wie sieht es denn bei den Clubs aus, wo er vorher war? Und ich glaube, sowohl der FC Schalke 04 als auch zum Beispiel Hannover 96 wären sehr froh, wenn sie jetzt da wären, wo sie mit ihm waren. Also möglicherweise sollte man da auf 30 Jahre Erfahrung bauen.
Also das ist auf alle Fälle auch ein sehr, sehr guter Punkt. Und der VfL Wolfsburg spielt gegen Freiburg. Zwar der absolut positive, positive Überraschung. Ja. Ist der VfL ein Champions-League-Kandidat?
Ja, also ich glaube, da gibt es bessere Experten als mich für diese Frage, hier auch in dieser Runde. Aber grundsätzlich ist festzuhalten, wer zu diesem Zeitpunkt der Saison auf Platz 3 springen kann, und das können sie, und auch dort in diesem Spitzen, in Quartett, sage ich jetzt mal, mitmischen darf, der hat das auch verdient. Und sie machen einfach einen sehr, sehr stabilen Eindruck. Also der VfL Wolfsburg gewinnt einfach, wenn er gewinnen muss. Und man hat immer den Eindruck, sie haben einfach diese nötige Stabilität, um auch langfristig da oben in dieser Saison eben eingreifen zu können.
Wer ist zu Gast?
Benny Höwedes, ein Weltmeister.
Sehr gut.
Ja, deswegen ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Hat lange mit Max Meyer zusammengespielt, ist mit Sammy Khedira Weltmeister geworden. Also da gibt es natürlich auch noch andere Themen, außer die beiden Spiele heute.
Also Jessica ist schon in Form. Das hat jetzt echt Appetit gemacht.
Habe ich jetzt zu viel gesprochen,
oder super, was? Ist total gut.
Ja.
Wunderbar. Jessica, danke schön. Und viel Vergnügen.
Viel Spaß euch noch.
Ich gehe zurück in die Runde und Carsten habe eine Info aufs Ohr bekommen, obwohl ich natürlich Jessica ganz genau zugehört habe, dass Milot Rashica nach Informationen von uns ein ganz heißer Kandidat oder sogar schon in Verhandlung mit Hertha BSC sein soll. Können Sie das bestätigen?
Das kann ich nicht bestätigen.
Können Sie es dementieren?
Das kann ich nicht dementieren.
Was können Sie in diesem Zusammenhang sagen?
Dass wir bis morgen 18 Uhr noch unterschiedliche Ideen prüfen. Und dann werden wir sehen, wie wir die Mannschaft, und nur darum geht's, mit vorhandenen wirtschaftlichen Mitteln und mit sofortiger Hilfe für die Themen, die die Mannschaft aus unserer Sicht noch in der Zukunft dann besser machen muss, verstärken. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass wir gar nichts machen.
Aber es ist auch möglich, also ich muss jetzt einmal im Ernst, ist Rashica ein möglicher Name, ein möglicher Kandidat?
Ja, Rashica ist, glaube ich, für die gesamte Bundesliga ein möglicher Name und ein möglicher Kandidat, wenn es um die Verstärkung der Offensive geht.
Lassen wir so stehen. Und ich habe auch gehört, was ich alles gehört habe währenddessen noch, dass Zirkzee zu Parma geht.
Ja.
Ja?
Ja. Das ist möglich.
Das ist möglich. Das können Sie nicht dementieren. Oder wollen Sie
nicht? Nicht so richtig.
Okay, also gehen wir mal davon aus.
Aber Laie, mögliche Laie. Kaufoption dann im Sommer.
Ja. Genau. So ist es. Dafür haben wir unseren Experten.
Plus minus um die 15 Millionen.
Ja. Lothar, Tipps.
Bevor wir Zwei Heimsiege heute.
Und zwar in welcher Ausgestaltung, was die Resultate anbelangt?
Alles sehr knapp. Köln gewinnt 1-0 gegen Bielefeld.
Ja.
Arbeitssieg.
Ja.
Wolfsburg, eine der Überraschungsmannschaften.
Absolut.
Die positiven Überraschungen wird 2-1 gegen Freiburg gewinnen, weil die Freiburger auch eine sehr starke Mannschaft haben. Aber Wolfsburg motiviert durch den Sprung, die Jessica gesagt hat, auf Platz 3. Champions League Platz.
Und die Premier League, Carsten Weiß, ist natürlich bei uns auch immer ein großes Thema. Thomas Tuchel jetzt bei Chelsea. Ne? Was löst das in Ihnen aus?
Was löst das in mir aus? Das wird für Chelsea eine ziemliche Veränderung.
Zum Positiven?
Ja, aber es wird eine Veränderung. Thomas Tuchel ist ja niemand, der Dinge einfach so fortführt, die dann so in einem Verein sind. Und ich glaube, da wird viel bei Chelsea auch hinter den Kulissen bestimmt viel passieren. Und bin sehr gespannt auf das sportliche Ergebnis, was dann aus diesen Veränderungen resultiert.
Ja, ein Fragezeichen löst es natürlich aus, was passiert. Wie werden sich vor allem auch unsere beiden deutschen Spieler, ja, wie Timo Werner und Kai Havertz, da sieht man auch, wie schwierig es sein kann, wenn man dann eben ins Ausland geht, in so eine Liga wie die Premier League. Aber ich denke, es sind wichtige Erfahrungen, die jetzt gerade machen.
Fühlen Sie sich eigentlich bestätigt, Werner nicht geholt zu haben, wenn man sieht, welche Schwierigkeiten er in England jetzt zumindest in der ersten Saison hat?
Ja, was heißt bestätigt? Ich meine, Timo Werner ist ein hervorragender Spieler. Wir alle kennen seine Qualitäten. Und ja, wir haben uns über ihn auch viele Gedanken gemacht. Und jetzt spielt er eben bei Chelsea.
Das kann man weder bestätigen noch dementieren. Das ist einfach so. Lothar, Chelsea und Tuchel, könnte das eine erfolgreiche Liaison werden? Man weiß, dass die Eigner dort, vor allem Abramovic, auch nicht mit so wahnsinnig viel Geduld gesegnet sind. Aber er ist ja jetzt auch erstmal am Anfang.
Aber ich glaube, für Tuchel eine optimale Position, weil er hat keinen Sportdirektor, der die Transfers macht. Die macht er in England eigentlich der Trainer zusammen. Deswegen ist er ja auch Manager. Und ich glaube, für ihn ist es ein einfacheres Arbeiten, weniger Konfliktpotenzial und deswegen ideal für Tuchel da bei Chelsea unter diesen Voraussetzungen, mit diesen Möglichkeiten, den Verein zu übernehmen. Er steht ja im Mittelfeld, ich glaube, auf Platz 8 oder 9. Ja. Natürlich, zur Champions League ist ein weiter Weg, aber ich glaube, er kann eigentlich bei diesem Verein nur gewinnen.
Und wie wird er Chelsea spielen lassen?
Also entspricht, sagen wir mal, das Potenzial der Spieler, passt das zu dem,
ja,
was
sehr er vorhat? Viele junge Spieler, ja, Havertz und Werner sind ja auch jetzt noch nicht die erfahrensten Spieler. Timo hat ja schon 5, 6 Jahre hinter sich, aber trotzdem zartes Alter von 24. Ja, dann haben sie auch einige englische Talente dort und er ist ja dafür auch bekannt, dass er jungen Spielern das Selbstvertrauen gibt, die Spielpraxis gibt, dass sie sich weiterentwickeln. Und ich gehe davon aus, dass der Prozess nicht nach ein paar Monaten abgeschlossen war, bei Lambert nicht, bei Tuchel nicht sein wird. Und deswegen auch so eine mittelfristige Aufgabe, in den nächsten 2, 3 Jahren Chelsea da wieder hinzuführen, wo Abramovic sie gerne sehen würde.
Kurz und knapp, ist es für ihn der Schlüssel, Havertz und Werner, Olli hat es angedeutet, dann wirklich auch zum Fliegen zu bringen?
Ja, Rüdiger ist auch noch ein deutscher Nationalspieler, der bei Chelsea unter Vertrag steht.
Aber nicht so neu, also das meint darauf bezogen.
Ja, er wird, wenn er die Spieler in seinem System braucht, dann wird er sie auch so führen, dass sie den nächsten Schritt machen.
Gut, also die Premier League, wir haben das eben im Hintergrund auch gesehen und das Spiel von Thomas Tuchel mit Chelsea auch zu sehen. Und ein Interview mit Raphael Honigstein ist auch zugesagt, also das wird sicherlich auch spannend. Und dann haben wir nach dieser sehr spannenden und intensiven Sendung ein Zitat des heutigen Tages und das hat geliefert, ich habe es jetzt gar nicht im Kopf, Oliver Kahn, wir verlieren David Alaba. Ganz viele spannende Sachen sind gesagt worden, aber das ist unser Zitat des Tages, wir verlieren David Alaba. Und Lothar Matthäus, das fand ich sehr spannend, glaubt, dass Alaba, wenn er zu Real Madrid geht, auf der 6 spielen wird. Halten wir auch noch mal fest. So.